wenn du dir das Bild bei Steinmeier einmal vor Augen führst, ja, wie dort alle stehen, der neu vereidigte Wissing und so, dann steht da Christian Lindner auch. Und der hat seine Entlassungsurkunde wirklich an den äußersten Spitzen seiner beiden Finger gehalten.
Mit Plutoniumbrennstab.
Und hält dabei aber seine rechte Hand so macherisch, so stark, ne, so für die untere Mitte, ja, des Bauches. Und die Mappe verschwindet so hinter seinem linken Bein.
Also er will nicht groß mit der Mappe für so, die Nachwelt.
Genau. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, die spannende Hypothese, die FDP hat geleakt, dann fällt dieses Foto für mich damit genau in eine Strategie. Und zwar die Political Pretendness-Strategie.
So tun, als ob.
Die Trump auch gefahren ist.
Familienpackung, der mutmachende, ach nee, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Die gefühlte Moralhoheit des Berliner Radfahrers im Berliner Stadtverkehr wird nur durch die Verachtung für das eigene Leben übertroffen.
Oh, das ist aber, da ist was dran.
Oder?
Es ist der sicherste Weg, sich in Berlin, also ums Leben zu kommen, ist es hier mit dem Rad zu fahren.
Definitiv. Und das ist mir deshalb aufgefallen, weil ich auf dem Weg heute eben in unser Berliner Hinterhofstudio,
ja,
hier, ja, während dieser kalten, dunklen Jahreszeit mich doch wie ein Rohrspatz im Auto über diverse Fahrradfahrer heute Abend aufregen musste.
Du warst Autofahrer.
Ich war Autofahrer. Fahre nur, um mich dann natürlich selber zu checken,
ja,
und zu sagen, Mann, wie? Ich bin aber auch ein ganz schöner Arsch eigentlich auf dem Rad, insofern sollte ich das gar nicht tun. Beflügelte mich aber zu den einleitenden Worten für diese Ausgabe der aktuellen Wochenschau.
Und ganz kurz nur, ich finde das ja auch ganz, ganz spießig, Radfahrern den Rat zu geben, dass das mit dem Licht vielleicht auch eine lebensverlängernde Maßnahme ist. Wenn man einmal im Auto gesessen hat und bei so Zwielicht, so eine schwarz gekleidete Gestalt auf dem Rad, die so in der letzten Viertelsekunde vor der Kühlerhaube wegwischt.
Oder beim Abbiegen oder so. Oh. Vorher wirklich, ja, ja.
Geht einem so ein Schreck durchs Bein. Total. Also liebe Leute, es ist nicht nur das nasse Laub.
Ja.
Hier sind die Jungen von der Familienpackung. Paul.
Und Hajo Schumacher.
Ich bin Journalist und Rummeiner. Paul ist
Gartenlandschaftsbauer und Musiker und die jugendliche Komponente. Ist auch langsam echt ein bisschen vorbei. Aber ich find's immer noch gut.
Ja. 30 Jahren. Das war also dein Opening zu dieser Woche. Aber du bist an diesem Sonntag, es ist 19 Uhr, wir zeichnen auf, gerade aus Leipzig gekommen. Da, ja, habt ihr gespielt.
Ja, großartiger Gig.
Wie ist es in Leipzig?
Wunderbar. Es fühlt sich so ein bisschen so an, als wäre es Berlin, ohne dass dieses kleine Berlin je verstanden hat, dass es mal Berlin sein wollen würde. Also und nicht mal sein wollen würde, also nicht mal irgendwie so nacheifern oder so, sondern so einen ganz eigenen Stadtflair. Unwahrscheinlich tolle Menschen, die wir da gestern treffen durften, auch wenn es relativ kurz war. Ja, in so einer absoluten Schicksalsnacht ja auch. Also gerade am 9. November, ja, unserem Schicksalsdatum als deutsches Volk. Ja, war das echt eine berührende Atmosphäre gestern im Felsenkeller.
War voll.
Ja, war super voll. War echt ein cooles Festival. Hat total Spaß gemacht, da die Veranstaltung zu eröffnen. Ich freue mich einfach total, wieder nette Menschen kennengelernt zu haben und hoffe, dass wir da bald mal wieder spielen dürfen.
Frag mich doch mal, was ich erlebt habe.
Was hast du denn erlebt eigentlich?
Ach, ich danke dir für diese Frage.
Ja.
Ich war beim Frauen-MMA.
Oh, geil.
Bei Fenris in der Lobeckstraße in Kreuzberg. Das, aha, ist eine etwas größere Kampfsportbude. Mhm. Die haben auch einen Ring und also durchaus Platz da unten in so einer alten Industriehalle, Hinterhof.
Mhm.
Und es gibt tatsächlich eine Frauenpromoterin, die heißt Chin Killer. Also nicht Chin Chiller, sondern
sehr schön.
Chin Killer, ja. Chin Killer.
Ja.
Und die veranstalten ja Kampfsport, auch MMA. Das ist ja Mixed Martial Arts, da darf man ja alles Mögliche, also egal ob man jetzt Judo, Kickboxen, Ringen oder sonst was, da geht es ja nur darum, den anderen einfach zur Aufgabe zu zwingen. Ja,
kampfunfähig irgendwie.
So, es gab Kickboxen, es gab Grappling, das war mir noch nicht so geläufig. Das ist, glaube ich, eine Unterabteilung des Ringens, da geht es tatsächlich eher um Bodenkampf.
Na, so Brazilian Jiu-Jitsu, ne?
Ja, und so Griffe, wenn du so beide Beine um den Bauch des anderen schlingst oder so.
Weißt du, wo das herkommen soll, tatsächlich, diese Sportart?
Aus Griechenland? Feuerland von Olympia?
Ja, auch, aber vor allem praktiziert dann zwischen Minenarbeitern. Und da wurden ganz viele dieser Techniken entwickelt, wie zum Beispiel so Fersen, also so Heel-Lock heißt das dann. Das heißt, ja, also genau. Fersenschluss oder
Schloss,
so.
Ja.
Genau, und du, ja, du brichst halt dem anderen dann wirklich den Fuß in dieser,
wenn du's
in dieser Hebelhaltung
durchziehst.
Genau. Ne?
Und was ich wirklich bemerkenswert fand, und das ist auch das Mutmachende daran, es gibt gesellschaftlichen Fortschritt.
Mhm.
Weil das Publikum, halbe Männer, Frauen und alles, was dazwischen und außerhalb liegt, extrem respektvoll. Da war null Voyeurismus. Das war jetzt nicht irgendwie Bikini, Schlammcatchen oder irgendwie sowas, wo man das Gefühl hat, oh, ist jetzt doch wieder nur Teil von Erotik oder Pornoindustrie, sondern es war sehr sachkundiges Publikum, die an der richtigen Stelle applaudiert haben. Die Kämpferinnen wurden genauso gefeiert wie Männer auch. Und für mich war das ein Schritt, so zu sehen, auch gerade, es waren junge Menschen überwiegend, ich würde mal sagen unter 40, so dein Alter. Ich fand das toll, dass Frauen genauso wie Männer in einer etwas untypischen Art Kampfsport sich messen. Sehr respektvoll der Umgang miteinander, wie die sich umarmt haben und die zum Teil auch vor Glück geweint haben. Ganz viele Debütantinnen dabei, die zum ersten Mal
im Ring standen.
Und ich habe mir nur überlegt, ich habe ja nur zwei Söhne, so Prachtexemplare wie dich und deinen Bruder. Ich glaube, wenn ich eine Tochter hätte, ich hätte die eher zum Kampfsport geschickt, früher als Mädchen, als zum Dressurreiten. Dieses Gefühl, eine Frau kann sich verteidigen und weiß im Zweifelsfall, wo sie einem, wie auch immer, übergriffigen Herrn seine Grenzen zeigt, finde ich echt wichtig.
Spannend, dass du von Progressivität redest und dann aber gleichzeitig sagst, du hättest deine Tochter irgendwo hingeschickt. Wie wäre es denn, wenn du sie selber entscheiden lässt, ob sie Dressurreiten oder Kampfsport
findet? Sagen wir so, ich hätte die Taschengelddiskussion verbunden mit
einer Sport. Ach so, natürlich, okay, du hättest die elterlichen Druckmittel angewendet.
Ich danke dir für diesen belehrenden Hinweis.
Ja, überhaupt kein Thema.
So, wir kommen zu der spannenden Kategorie.
Hier drücke ich drauf.
Haken dran.
Was kommt diese Woche nicht vor?
Ja, was kommt diese Woche nicht vor? Ich habe mich in der letzten Woche mit vielen Kollegen über die Unwetter in Spanien nochmal unterhalten. Wir wurden bei uns auf der Arbeit besucht von unserem Stadtrat.
Ja.
Und da ging es auch in einem offenen Gespräch mit der Belegschaft auch um, ja, zukunftsfähige Themen und Nachhaltigkeit. Und da habe ich dann halt als Beispiel Valencia herangezogen. Yeah. Und Haken dran, insofern, ich möchte mich über dieses Schlammwerfen nicht unterhalten.
Ja.
Ich kann den Unmut total verstehen. Ich kann total verstehen, dass die Behörden zu spät gewarnt haben. 20 Uhr, wo schon große Teile des betroffenen Gebiets wirklich Meter hoch unter Wasser standen.
Ja.
Und gleichzeitig sehe ich die Schuld in einem Regierungssystem, wie es in Spanien vorliegt, nicht beim König per se, und finde das, also es ist ein spannender Ausdruck.
Halt der Repräsentant, ne?
Genau, es ist so ein spannender Ausdruck, aber es ist so ein bisschen, als ob man jetzt irgendwie der Vergleich zu Frank-Walter Steinmeier ist doch jetzt nicht weit hergeholt, oder?
Nee, schon richtig.
Und da sind halt einfach noch ein paar andere davor. Ich verstehe den Unmut der Menschen und ich verstehe die große Trauer und das Leid, was diese Naturkatastrophe dort ausgelöst hat. Auf der anderen Seite sehe ich da den König jetzt, ja, eher marginal.
Bei mir ist der Haken ausnahmsweise an Robert Habeck.
Okay.
Über den wollen wir mal nicht reden. Mhm. An dieser Stelle ganz kurz der Hinweis in eigener Sache, weil es mir wichtig ist und weil ich mich auch total drauf freue. Frank Staus ist einer der profiliertesten Wahlkämpfer, die Deutschland hat. Der hat schon, die Älteren erinnern sich, 1994, wie hieß damals der SPD-Kanzlerkandidat?
Ja, das ist eine gute Frage.
Siehst du, Paul Rudolf Scharping.
Ja.
Und da hat Frank angefangen, Wahlkämpfe in Deutschland zu machen. Also der hat noch Helmut Kohl erlebt, der hat Schröder erlebt, der hat mit Olaf Scholz Bürgermeisterwahl in Hamburg gemacht und. Und Frankie ist zwar natürlich mit dem Herzen Sozialdemokrat, aber der schärfste Kritiker, weil er weiß genau, wo sind die schwachen Stellen. Und wir machen bis zur Bundestagswahl, wann immer sie stattfindet, jeden Dienstag ein Spezial. Wir nennen das 61 Millionen Wahlberechtigte. Und was da so hinter den Kulissen passiert im Wahlkampf, das ist total spannend.
Glaube ich.
Und Frankie war dabei und wir haben uns damals kennengelernt. 94 kam er gerade von Clinton zurück, machte Sharping und ich kann euch das nur ans Herz legen. Wie gesagt, das wird dann bis Februar oder März des nächsten Jahres gehen. Jeden Dienstag kurz und schmutzig ein Thema mit Frankie Staus. So, wir kommen zur nächsten Kategorie.
Und jetzt Volkes Stimme.
Volkes Stimme, du glaubst es nicht, aber es ist wirklich toll, unsere Folge mit den Dead Jokes. Die Folge mit den Dead Jokes, wo wir einfach in einer unglaublichen Geschwindigkeit schlechte Witze erzählt haben.
Ja.
Die gute Karin schreibt, bitte den Zyklop beim Augenarzt. Sie hat leider, you missed the gag, weil kommt ein Zyklop zum Augearzt, heißt das. Ich mag euren Podcast jede Folge, aber dieses Mal habe ich ihn geliebt. Schlaggelappt,
ja, sehr schön.
Mehrfach gehört und weiterempfohlen. Liebe Grüße, Karin. Also, das sollen wir nochmal machen.
Ich hatte auch totalen Bock.
Ja, ich auch. Also es war ein großartiger Vorschlag von dir und mir war es ja, wie gesagt, auch echt ein Anliegen, einmal den Dad-Joke aus seiner Ecke rauszuholen und ihn in das soziale Licht zu stellen, in welches er eigentlich gehört.
Und schöne Grüße gehen raus an Isabel Begger. Vielen Dank für deine vielen ermutigenden, schönen und vor allen Dingen nachweisenden Mails, dass du uns tatsächlich gehört hast. Wir kommen tatsächlich zum
Der Untergang der Woche.
Ja, welchen nehmen
wir? Ja, ich wollte gerade sagen, wo fangen wir denn eigentlich an?
Ja.
Gute Frage. Ich weiß es nicht. Soll man jetzt in Amerika oder sollen wir bei uns?
Was sagst du? Oh, Punkt. Doof. Punkt. Weißt du, wer das gesagt hat?
Nee.
Olaf Scholz. Famous Last Words. Stand jedenfalls so im Spiegel, glaube ich, in der Süddeutschen. Oh, doof.
Ja.
Das war in dem Moment, wo er Linda rausgeschmissen hatte. Und es gibt einige, die sagen, in dem Moment, obwohl eigentlich klar war, in dem Moment, wo er ihn feuert, wo er den Trump macht, you are fired, ist diese Regierung vorbei, ist auch der Kanzler Scholz vorbei.
Mhm.
Das ist nicht einfach nur so mal ein Personalgespräch.
Mhm.
Das ist das Ende.
Dafür ist das aber doch echt eine schnelle und harte Konsequenz, oder? Also meinst du, dass der Scholz-Somat sich denn darüber im Klaren ist, dass er jetzt mit einer Minderheitsregierung wenig Aussichten darauf hat, noch die von ihm angestrebten Gesetze durchzukriegen, die sie unbedingt noch durchkriegen wollen?
Also, erstens mal ist das kokolos. In dem Moment, wo du nicht mehr Kanzler bist, also er ist ja noch Kanzler formal,
klar,
aber er hat keine Kanzlermehrheit mehr.
Genau.
Weil die FDP-Stimmen, jetzt bis auf die von Volker Wissing, die sind ihm abhanden gekommen. Und damit kriegt er alle diese Pakete, die er da hat und noch durch den Bundestag bringen will, nicht mehr durch.
Mhm.
Und der erste Versuch war ja, Friedrich Merz an so eine Art staatspolitische Verantwortung zu erinnern. Das musst du jetzt für Deutschland machen. Es geht doch hier um Steuern und Wirtschaft und so weiter und
willst
so fort.
Auch alles.
So, und jetzt sagt die Gegenseite, also die Union, natürlich zu Recht, pass auf, zuerst die Vertrauensfrage, die du verlieren willst, und dann können wir gerne über alles Mögliche abstimmen, weil dann ist klar, dass du nicht mehr Kanzler bist.
Mhm.
Aber wir werden dir garantiert nicht vorher, bevor du die Vertrauensfrage gestellt hast und damit deine Demission quasi amtlich gemacht hast, werden wir dir nicht aus der Patsche helfen.
Mhm.
So, was ich peinlich fand, war, dass dann die Bundeswahlleiterin auf einmal.
Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden mit dem Papier.
Es gibt kein
total
Papier.
Seltsam.
Es gibt offenbar Verbindungen zwischen Nancy Faeser und der Bundeswahlleiterin. Und ich mache es mir gar nicht vorstellen, wie da einer bei der anruft und sagt, du lass dir irgendwas einfallen, warum wir nicht wählen können.
Ganz
weil natürlich Olaf Scholz gern auf Zeit spielt. Er
natürlich.
Denkt sich, je länger dieses unselige Ereignis,
können wir noch mal reden.
Weihnachten dazwischen, die Leute vergessen und dann so. Friedrich Merz wiederum denkt sich, oh,
Attacke.
Kann viel passieren, jeden Tag. Lass uns das Ding jetzt hier mal schnell in die Scheune fahren. Was ich aber wirklich bizarr fand, war, dass der Lars Klingbeil hat das auch nochmal gesagt im Zeitinterview, der Moment, wirklich die Sekunde, wo das Vertrauen endgültig zerbrochen ist, war folgende. Die sitzen da zusammen am Mittwochabend und es ist schon klar, das hat schon so eine Endspielatmosphäre. Und dann ziehen die sich zurück nochmal, so jeder mit seinen Vertrauten. Und dann kommt die Bild-Zeitung mit der Breaking News. Lindner hat Scholz Neuwahlen angeboten, aber Scholz hat abgelehnt. Deutschland. Mhm. Das heißt, ganz offenbar, wenn es nicht die SPD war, kann es nur die FDP gewesen sein, die diese Information an die Bild-Zeitung durchgestochen hat. Mhm. Und das ist so, Politik der ganz alten Schule.
Genau, pass auf, aber das fällt doch genau mit in die Reihe, wenn du dir das Bild bei Steinmeier einmal vor Augen führst. Ja. Wie dort alle stehen, der neu vereidigte Wissing und so, dann und steht da Christian Lindner auch, genau. Und der hat seine Entlassungsurkunde wirklich an den äußersten Spitzen seiner beiden Finger gehalten.
Mit Plutoniumbrennstab.
Und hält dabei aber seine rechte Hand so macherisch, so stark, ne, so für die untere Mitte, ja, des Bauches. Und die Mappe verschwindet so hinter seinem linken Bein.
Also er will nicht groß mit der Mappe für so, die Nachwelt fotografiert werden.
Und für mich ist genau, also wenn wir jetzt davon ausgehen, die spannende Hypothese, die FDP hat geleakt, dann fällt dieses Foto für mich damit genau in eine Strategie. Und zwar Political Pretendness Strategie.
So tun als ob.
Die Trump auch gefahren ist. Immer wenn Trump sagt hier die Bibel und so weiter und so fort und dann versuchen die Interviewer mal darauf festzunageln, was jetzt seine Lieblingsbibelverse sind und ob Neues oder Altes Testament, wird er ganz schnell ausgewichen, aber weiterhin nach vorne hin pretended und dieses also vorgegaukelt. Und dieses Bild ist für mich da so symptomatisch. Also das ist so, nee, Olaf, du hast mich gar nicht rausgeworfen, ich bin gegangen. So.
Ja, und ich bin das Opfer und ich wollte das Gute für Deutschland und so weiter. Ja. Trotzdem nochmal, dieser Moment, wenn etwas aus laufenden Verhandlungen in der Bild-Zeitung steht, da muss ja einfach zwischen Kanzleramt und Redaktion irgendwo eine Standleitung bestanden
haben.
Irgendwo
eine WhatsApp-Nachricht hin und her geflogen sein.
So eine Koalition ist auch ein Vertrauensraum, ein Schutzraum. Und wenn du weißt, dass einer jetzt in der heikelsten aller Verhandlungen
gesprengt,
da direkt rausmeldet, das ist der Vertrauensbruch gewesen.
Tatsächlich, ja.
Wo Scholz dann auch offenbar in einem emotionalen Moment gesagt hat, boah, nee, ja,
vorbei.
Jetzt reicht's.
Ja, aber also spannende Konsequenz und hätte ich ihm jetzt dem Olaf auch in dieser Härte und Konsequenz auch nicht zugetraut, muss ich ehrlich sagen.
Ich glaube, er sich selber
der hätte im Nachhinein so auch nicht. Norddeutsch jetzt abgewartet, ne? Das hätte man jetzt erstmal so zur Kenntnis genommen und dann noch so ein bisschen.
Und ich glaube auch, Christian Lindner war ja durchaus angefasst bei seinem Statement. Man hat, also er rang ja so um die Fassung, um nicht zu sagen mit den Tränen. Olaf Scholz hatte eine Viertelstunde vorher einmal klipp und klar gesagt, was er von Christian Lindner hält. Ich hatte den Eindruck, Lindner hätte nicht für möglich gehalten, dass Scholz ihn wirklich rausschmeißt. Weil das natürlich auch eine Selbstverbrennung ist. Damit ist die Karriere des zukünftigen Ex-Kanzlers Scholz ist besiegelt. Der wird nichts mehr. Ein Kanzler, der nicht mehr Kanzler ist, der wird auch nicht mehr irgendwo Minister oder irgendwas. Der übernimmt dann vielleicht mal die Friedrich-Ebert-Stiftung, wenn überhaupt. Oder geht bei Putin. Nee, das würde Olaf Scholz sicherlich nicht machen. Was ist bei dir untergegangen?
Ja, untergegangen weiß ich gar nicht, ob man jetzt die Anrufe bei LGBTQ-Hotlines in den Staaten, die sich irgendwie ungefähr 2000-facht haben, also bei von Hilfesuchenden an Hotlines, wo man sich telefonische Hilfe suchen kann. Denn diese Menschen sind vorwiegend, darüber bestürzt, dass dieser Mensch dort ein zweites Mal zum Präsidenten gewählt wurde. Ich finde es auch gleichzeitig spannend, dass jetzt ja im Raum steht, die ganzen Strafverfahren, die noch ausstehen, jetzt mit der bestätigten Kandidatur und gewonnenen Wahl, hat er die Möglichkeit, sich dahingehend selbst zu begnadigen. Und beziehungsweise sind auch derartige juristische Vorgänge gegen ihn erstmal auf Eis gelegt. Und das schafft jetzt im Zusammenhang mit all dem, was bei uns passiert, finde ich eine unglaublich komplexe Ausgangslage.
Ja.
Ich habe daraufhin das natürlich immer noch sehr fehlerbasierte Modell oder Chatmodell ChatGPT mal befragt, so wie ist das denn jetzt eigentlich mit der Wirtschaft, und wollte ChatGPT mal so ein bisschen aus der Nase ziehen, wo jetzt nur die Aktien, was jetzt durch die Decke gehen könnte mit Trump und so weiter und so fort.
Tesla hat ja schon dazu Hat er schon dazu gewonnen.
Spannend auch ja, dass Trump ein weiteres Mal aus dem Klimaabkommen aussteigen will. Tesla ja gut. Aber Elektroautos produziert. Gleichzeitig auch spannend, Jeff Bezos und sein Herzensprojekt Blue Origin, sein Raumfahrt-Milliardenprojekt. So ein bisschen steht auch im Raum, ob er sich nicht, es sich nicht mit Trump verscherzen wollte. Deshalb die Washington Post kein Statement hat herausgegeben.
Eine Wahlempfehlung, ja.
Weil er eben das Rennen um diese Raumfahrtvorherrschaft gegen Elon Musk zumindest mal, er wollte jetzt nicht, dass alle Aufträge da an SpaceX gehen.
So, und da, und das ist das, was mir auffällt, dieses System, da ist ein Präsident und es gibt aus der Wirtschaft sehr, sehr mächtige Menschen, die hießen bei Putin Oligarchen oder heißen Oligarchen. Die heißen bei Trump jetzt unter anderem Elon Musk und Jeff Bezos.
Und wir nennen das Lobbyismus.
Der erste und der zweitreichste Mann der Welt, die beide den Wahlkampf zumindest mal mit beeinflusst haben. Der eine über X, der andere über die Washington Post. Mhm. Das ist auch so. Und Trump kann jetzt beide wollen ins Weltall. Er kann die natürlich mustergültig gegeneinander ausspielen. Ja. Und du hast das gleiche Günstlingssystem wie im Kreml.
Mhm. Das finde ich mir mehr.
Und das ist eine Art von Demokratieentwicklung. Da super ist die spannend. Frage, ob das wirklich, wie es einige jetzt sagen, der Anfang vom Ende der amerikanischen Demokratie ist, weil Trump den Staat jetzt Richtung Autokratie, siehe Orban, siehe Erdogan oder so, umbaut. Mhm. Oder aber, und das würde ich ChatGPT fragen, ich glaube, das wichtigste Merkmal an Trump ist seine Eitelkeit. Mhm. Gut, das haben alle Politikerinnen und Politiker, aber Trump ganz besonders. Und ich glaube, das ist, und da wäre deine Mutter, die Psychologin, gefragt, wie kriegst du Trump bei seiner Eitelkeit gepackt, sodass er nicht ganz so schlimme Entscheidungen trifft. Ja, also würde ihm zum Beispiel seine jüngere Tochter sagen, du Papa, das mit dem Klima, vielleicht überlegst du dir das nochmal so, keine Ahnung. Also könnte man ihn irgendwie auch mit dem Eintrag in die Geschichtsbücher, und du möchtest doch nicht als Präsident, der jetzt hier Kriege angefangen hat, deswegen wird er ja versuchen, Nahost und auch Ukraine irgendwie zu befrieden, was nicht unbedingt der Schlechteste ist, dass da jetzt ein neuer Player kommt und vielleicht auch mit neuen Ansätzen, neuen Bündnissen kommt. Aber wenn man ihn bei der Eitelkeit kriegt, um ihm dann irgendwie den Weg zum Guten zu weisen, ich glaube, ist die einzige Chance.
Und da bist du genau bei dem richtigen Punkt, den ChatGPT mir dann auch irgendwann ausgespuckt hat. Es ging um politisches Risiko als Wirtschaftsfaktor. Und da bist du bei Trumps Eitelkeit bei einem Sozialhacking.
Ja.
Du musst diesen Mann tatsächlich als Person verstehen.
Ja.
Du brauchst Leute,
absolut.
Psychologen, die jetzt wissen, wie dieser Mann tickt und wie sich aufgrund dessen die verschiedenen Investoren mit seinen Entscheidungen oder um seine Entscheidungen herum verhalten werden. Das finde ich total interessant, dass ChatGPT mir auch gesagt hat, die Annahme, dass Politik und Wirtschaft irgendwie in einer globalisierten, verflochtenen Welt noch voneinander getrennt sind, das gilt inzwischen als total veraltet.
Ja, ja.
Also das hat überhaupt nichts mehr mit der Realpolitik zu tun und dem, wie sich die Märkte entwickeln. Und also das sind Zusammenhänge, die sind mir viel zu komplex. Ich bin sehr froh, dass ich gerade ein Landschaftsbauer bin und dass ich mit Pflanzen nicht den ganzen Tag über politische Zusammenhänge reden muss. Gleichzeitig finde ich es unwahrscheinlich spannend.
Hast du als junger Mensch, teilst du diese Komplettbestürzung? Du hast die LGBT-Community erwähnt, dass jetzt die Weltgeschichte neu geschrieben wird und nicht zum Besseren. Also hast du so eine Verzweiflung in dir, die einige Menschen durchaus haben?
Oh, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, da sind wir auch gerade beim Thema Wende und wieder 9. November und auch dem, was deine Generation auch durch den Kalten Krieg und alles noch mitbekommen hat. Vielleicht bin ich da gar nicht mehr so Amerika-hörig, wie viele das sind, und sehe jetzt den Westen gemeinsam mit Amerika zusammenbrechen. Ich denke, dass die Probleme, die wir innenpolitisch bei uns hier erstmal auszutragen haben, sich maßgeblich auch auf unsere Außenpolitik auswirken werden.
Ja.
Und das Spannende ist dann, wie wir als starkes Europa einem ja narzisstischen Egomanen gegenübertreten, der dann leider eine riesige Wirtschaftsmacht hinter sich hat.
Und das vielleicht zum Schluss starkes Europa, da sagst du was, das Europa gerade ist so wenig stark, wie es lange nicht war.
Ja.
Normalerweise gibt es eine deutsch-französische Achse.
Mhm.
Diese Achse ist an ihren beiden Aufhängepunkten gerade sowas von lame-duckt.
Ja.
Also sowohl Schröder, sowohl Scholz als auch Macron sind am Ende.
Mhm.
Gleichzeitig triumphiert Herr Orban in Ungarn und sagt, siehste, habe ich ja gleich gesagt, mein Kumpel Trump.
Mhm.
Meloni auch eher so Richtung Trumpisch. Und jetzt überleg dir das mal im Hinblick auf die Ukraine. Die osteuropäischen Staaten, Ungarn jetzt mal ausgenommen, aber Polen, Baltikum und so sagen, um Gottes Willen, wenn wir die Ukraine nicht verteidigen, dann stehen die als nächstes bei uns vor der Tür, die russischen Truppen. Und auf der anderen Seite hast du die, die sagen, ach komm Putin, lass mal. Also Europa wird gespalten aufgrund eines Machtvakuums. Das finde ich ein bisschen besorgniserregend. Insofern bin ich auch ein großer Freund zügiger Neuwahlen. Habe mich allerdings auch von Frank Staus, das werdet ihr an diesem Mittwoch hören, überzeugen lassen, dass Eile undemokratisch ist. Weil wir denken jetzt nur in den Kategorien, so Friedrich Merz will, dass schnell gewählt wird, damit er seinen Vorsprung ins Ziel rettet. Aber wir wählen ja unsere Abgeordneten. Und die sind zum Teil noch gar nicht aufgestellt. Also es muss Wahlen geben, es muss Listen geben,
die müssen Leute sich bekannt machen.
Die Leute müssen gefunden werden. Das heißt, das, was uns 61 Millionen Wahlberechtigte interessiert, nämlich wen wählen wir eigentlich als Abgeordnete, das braucht Zeit. Einfach durch Formalien, da muss gewählt werden, da gibt es Fristen und so weiter und so fort. Du darfst ja eine Bundestagswahl auch nicht juristisch anfechtbar machen. Nicht, dass hinterher jemand beim Bundesverfassungsgericht sagt, ey, das geht aber gar nicht. Wir hatten das letztes Mal mit den Nachwahlen hier in Berlin, weil das mit dem Marathon hier kreuz und quer geht. Insofern lieber eine sichere Bundestagswahl, eine rechtssichere, demokratisch saubere Bundestagswahl, als eine hektische, wo man hinterher sagt, ja, da haben die Mächtigen aber wieder nur ihr Süppchen gekocht.
Ja, und wir müssen uns insofern dieser Situation
bedienen. Bin ich ein bisschen runter von meiner, so jetzt aber ganz schnell, sondern okay, nehmt euch lieber 2 Wochen mehr Zeit und dann kommen so komische Sachen. Anfang März ist Karneval, da kannst du ja NRW und Teile von
Rheinland-Pfalz direkt vergessen.
Ja, ja. So, willst du an einem Karnevalssonntag, am Tag vorm Rosenmontag, eine Bundestagswahl machen?
Puh.
Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Also, wie gesagt, da habe ich auch ein bisschen, bin ich auch ein bisschen so von meiner Bürgerwut so ein bisschen runter. Leute, komm, dann lass Trump halt 4 Wochen länger schon im Amt sein, aber wir machen es ordentlich. Ich würde sagen, draußen vor der Tür haben wir damit durchaus erledigt.
Ja, schon mit abgehakt.
Wir kommen.
Kannst du dir nicht ausdenken.
Kannst du dir nicht ausdenken. Was hast du?
Ja, muss man sich auch gar nicht ausdenken, denn dafür reicht ganz einfache Mathematik. Es geht um Klaus-Michael Kühne, einen der reichsten Deutschen. Forbes hat sein Vermögen im letzten Jahr auf 39 Milliarden Euro geschickt.
Nicht geschickt.
Klaus-Michael Kühne ist Anteilseigner an der Transport- und Logistikfirma Kühne und Nagel und gleichzeitig auch noch Anteilseigner an der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd.
Und einer der großen Sponsoren des HSV.
Oh, gut. Ja, das ist also so ein bisschen Masochismus ist ja auch immer bei so Superreichen mit dabei. Und das Spannende ist jetzt, dafür ist ChatGPT dann wiederum super, ne? Komplexe Matheaufgaben, also so Textaufgaben.
Ja.
Die Aufgabe war, 50 Jahre lang täglich 1 Million.
Ja.
Wie nah bin ich dann an Klaus Michael Kühne dran? So, und ist ja klar, wir nehmen jetzt ne 365 Tage, 25, ne, weil wir haben ja alle 4 Jahre ein Schaltjahr.
Okay, also eine Dreiviertel Milliarde ungefähr in einem Jahr.
Genau, und wir hätten nach also 50 Jahren tatsächlich 18,3 Milliarden zusammen.
Also die Hälfte von dem. Jahren.
Genau. Das heißt, also das muss man sich mal, du bekommst jeden Tag 1 Million Euro.
100 Jahre lang.
Es dauert 100 Jahre und dann bist du erst bei 36,6 Milliarden Euro.
Boah.
Das ist verrückt, oder?
Ja, wir müssen das Thema mit den Steuern einfach, glaube ich, nochmal aufmachen, weil ich kann es mir auch, also das, was ich eben gesagt habe, diese Verbindung von den reichsten Männern der Welt und Politik, das ist keine gute Verbindung. Schon gar nicht, wenn die Medien besitzen. das muss getrennt werden. Deswegen, also da schwant mir echt Übelstes, was Amerika angeht. Aber vielleicht kauft der Kühne ja das Hamburger Abendblatt und sichert damit den Lokaljournalismus. Kannst du dir nicht ausdenken, kennst du die Musikerin Mine?
Ja. Oh, das mit den Hertha-Fans?
Oh ja.
Alter, ich habe mich geschämt, Alter.
Boah. Ich hatte genau dasselbe Empfinden. Mine saß im Zug. Mhm. Und in diesem Zug waren auch Hertha-Fans auf der Rückreise von einem Auswärtsspiel und haben sich in einer Art und Weise dieser Frau gegenüber benommen, die durch nichts, weder durch Alkohol noch durch Fußballfan oder so zu entschuldigen ist. Sie hat das so ein bisschen aus der Hüfte mitgefilmt und auch dokumentiert, was ihr da an Sprüchen reingereicht worden ist, wie aggressiv zum Teil auch die Jungs waren. Was ich groß fand, war, dass sich Hertha, der Verein, sofort entschuldigt hat und hat gesagt, das geht nicht. Also dieses Abwertende, dieses Diskriminierende, das sei überhaupt nicht der Stil, Fußball hin oder her. Und hat gesagt, man wolle das Gespräch mit den Fans suchen. Egal, was daraus wird, aber ich finde, der Verein hat richtig reagiert. Was mich daran erschüttert ist, dass es offenbar Jungs gibt, die das immer noch für normal halten, wenn eine Frau alleine durch so einen Waggon läuft, dass sie dann freiwillig ist, dass sie jeder angrapschen darf, dass jeder darf das Hu oder das Nu-Wort zu ihr sagen. Mhm. Und wenn du dir diese Filmaufnahmen anguckst, die Mine unter Mine Musik auf Instagram zu sehen sind, dann siehst du auch, das ist so richtig Spießruten laufen. Also sie versucht durch diesen Waggon zu gehen und du siehst überall nur so Männerbeine und Hände, die sich dann auch so irgendwie so ihr absichtlich in den Weg stellen. Mhm. Und ich verstehe, dass eine Frau, die jetzt nicht gerade MMA-Kämpferin ist, dass die sich da also nicht nur unwohl, sondern physisch bedroht fühlt.
Tatsächlich.
Was ist da los mit deinen Altersgenossen?
Ey, ein ganz aktuelles Thema. Johnny stand gestern in Leipzig in Hertha-Trikot auf der Bühne und ist auch Herthaner und auch bekennender Fußballfan.
Ja.
Und sagt halt auch, geht absolut gar nicht, ist Verhalten, was einfach überhaupt nichts im Sport oder rund um den Sport zu suchen hat. Ja. Gesellschaftlich überhaupt einfach Verhalten, was einfach überhaupt nicht klar geht. Fertig aus, egal ob im Fußball oder nicht. Und was ich spannend finde, ist natürlich, dass es klar, man wünscht niemandem Situationen, wie sie Mine im Zug erleben musste. Einem wird das Ganze aufgezwungen. Es sind einmal mehr wenige Laute, die dafür sorgen, dass so ein ganzer Zug sich scheiße fühlt. Diese wenigen lauten Leute reichen vollkommen aus, als dass man sagen muss, das geht so nicht weiter. Das ist aber eine große Vielzahl, also und ich möchte das Ganze damit nicht relativieren, auf keinen, überhaupt nicht. Ich sage einfach nur, dass diese Schreiköppe häufig ganz bewusst diese Rollen versuchen einzunehmen. Die
aber fahren warum dann stehen dann nicht drei andere auf und sagen so, pass mal auf, Günther, jetzt
das haben wir die Presse. Das ist nämlich die Frage, auf die ich hinaus wollte. Oh, sorry. Also das ist genau das Ding. Wo ist das selbstregulierende Verhalten innerhalb der Fanszene?
Ja.
Wo sind die Jungs, die aufstehen und sagen, es ist peinlich, neben euch im Stadion zu stehen.
Ja.
Ich habe keinen Bock, mit euch in einer Fankurve zu stehen. Ihr seid eklige, frauenverachtende, misogyne, im Zweifel ja sogar später eine wohl als asiatisch gelesene Person, wurde dann auch noch mit diskriminierenden Äußerungen bedacht und so weiter und so fort. Also geht wirklich überhaupt nicht. Ein Typ ist da ja wohl auch aus dem Zug geflogen, weil er eine Alkoholvergiftung hatte. Also irgendwie so echt einfach nur scheiße.
Okay, Family Affairs. Family Affairs, komm, ich leg mal los.
Mach mal.
Es wird eine fette Woche. Ich freue mich total auf den Dienstag, weil ich da die Jahrestagung des DEHOGA moderiere, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband.
Oh, ja.
Und es kommen Christian Lindner, Friedrich Merz, Cem Özdemir, also volles Programm. Und ich freue mich einfach, die erleben zu dürfen, einfach um zu sehen, wie geht's denen? Wie
was
treten
los,
die auf? Was, das, was du über Pretending erzählt hast, ne? Also wie sind die in ihren neuen Rollen angekommen oder sowas. Ich freue mich sehr, dass ich im Gymnasium Reinickendorf am Mittwochmorgen bin, dem 13., wo ich da vor drei Oberstufenklassen so ein bisschen referiere über Medien, Kommunikation, auch Social Media. Mittwochabend eventuell Lanz und am Donnerstag für alle, die in Köln wohnen, Apokalypse und Filterkaffee mit Micky Beisenherz live in der Stadthalle Köln. Mhm. Ich glaube, es ist schon ausverkauft, aber vielleicht gibt es auch noch Restkarten. So mal so ein Jetzt du.
Ja, eigentlich gar nichts. Aber ich hoffe, wir drücken alle als gesamte Familienpackung/Mutmach-Podcast-Community dem Leo für Freitag seine mündliche Prüfung zum zweiten Staatsexamen als Volljurist. Ganz doll die Daumen. Der ist nämlich echt ein Kämpfer und macht jetzt auch noch so diese gesamte, das gesamte Ende der Udo Butter Konzertphase mit und lernt währenddessen immer vor irgendwelchen Riesenwälzern, während er im Backstage sitzt und alle fröhlich Bier um ihn herum trinken. Und das finde ich eine absolute Heldentat. Ich wünsche dir alles Gute, Alter, und machst du schon.
Und beim juristischen Staatsexamen sage ich einfach mal nur, ich glaube, ich kenne mehr Leute, die da mindestens einmal durchgeflogen sind, als die, die es das erste Mal geschafft haben. Wir reden hier nicht von Kleinigkeiten. Also Leo, wenn jemand das hinkriegt, dann du.
So sieht's aus.
Da wird doch der Storch in der Pfanne verrückt.
Oh, meine Tiergeschichte ist grob.
Ja, grob?
Ja, oder auch fein.
Also, da es ja hier um Störche geht im Einspieler, lass uns bei Vögeln bleiben und ich rede jetzt nicht von komischen Vögeln, sondern tatsächlich von der Bird Control an deutschen Verkehrsflughafen. Es gibt nämlich da so ein kleines Paper im Internet über Vogel- und Luftverkehr aus dem Jahre 2003 und da wird am Anfang einmal zusammengefasst, was es denn eigentlich mit Bird Control auf sich hat. Bird Control beschreibt nämlich den oder das Halten verschiedener Raubvögel in Flughafennähe, die zusammen mit einer anderen Kontrolleinheit und die nennt sich dann, den Vogelschlagbeauftragten, also Bird Control und die Tätigkeit der Vogelschlagbeauftragten auf dem Flughafen in enger Zusammenarbeit. Die einen sollen quasi Niststrukturen und die ganze Verwaltung rund um den Flugbetrieb im Auge behalten und die Bird Control an sich ist tatsächlich mit Jagdvögeln, angesiedelten Jagdvögeln im Flughafenbereich dafür zuständig, dass sich dort keine anderen Vögel ansiedeln.
Also die sollen Angst und Schrecken verbreiten.
Genau.
Die sollen einfach nur mit ihrem eindeutig zu erkennenden Flügelbild mal langfliegen, dass die Taube sagt, okay,
ich ziehe woanders hin. Genau, und dann hast du einen trainierten Falken, der da oben irgendwo rumsitzt.
Und sorgt dafür, dass keine Taube im
Lufthansa-Triebwerk landet. Vom großen metallenen Bruder irgendwie einmal durchgesaugt wird und dann am anderen Ende als Broiler da rauskommt.
Das ist eine gute Überleitung, weil Michael Reis ist ein ausgebildeter Wildtierschlachter und er ist bekannt für seine Waschbärwurst. Wir hatten vor wenigen Wochen die Waschbärexpertin Caro bei uns am Mittwoch, weil immer mehr Waschbären für immer mehr Angst und Schrecken unter deutschen Eigenheimbesitzern und Laubenbesitzerinnen sorgen. Und Michael Reis ist bekannt, der sitzt im Jerichower Land in Sachsen-Anhalt in Kade, ist bekannt sowohl für Waschbärwurst als auch für Waschbärbuletten. Gourmets beschreiben den Geschmack als kräftig wildig.
Ja.
Du lachst, aber der Waschbär ist ja so ein niedlicher Geselle. Daraus jetzt Wurst machen, also ich finde es konsequent und richtig, weil Waschbären sind echte Nervensägen und verbreiten sich auch gern und viel.
Ja.
Würdest du das essen?
Ich finde es spannend, ich würde es zumindest mal probieren.
Probieren, ne?
Ich musste mir gerade bei Waschbärfrikadelle irgendwie was ganz anderes vorstellen.
Ja.
Also weil Waschbären ja häufig irgendwie auch mit Hausmüll in Verbindung gebracht werden. Dann habe ich mir halt überlegt, wie sich so ein Waschbär mit seinen kleinen Patschehändchen da halt so eine Bulette zusammenformt aus so verschiedenen Sachen. Aber dass dann aus dem Waschbären die Bulette geformt wird, da hätte ich nicht.
Ja, das Ganze ging los. Er hat sich nämlich überlegt, verdammt nochmal, so Hirschsalami und Wildschweine, so macht jeder.
Ja.
Und dann hat er tatsächlich beim Veterinäramt angerufen, kann ich aus Waschbär Wurst machen?
Hm.
Weil du offenbar nicht aus jedem Tier und so, das Amt hat gesagt, einzige Bedingung ist eine Parasitenuntersuchung. Also das ist ja jetzt nicht irgendwelche Salmonellen oder weiß der Geier. So, und dann hat er auf der Grünen Woche hier in Berlin, große Landwirtschaftsmesse, hat er mit Waschbärbällchen angefangen, also mit so kleinen Happen, die man da, ne? Also du gehst ja auf die Grüne Woche eigentlich nur, um dich durchzufressen.
Mhm.
So, dann hast du schon alles und jetzt noch so als Krönung ein Waschbärbällchen in Aspik.
Ist das ihr Ernst? War die erste Reaktion.
Ups, fast vergessen.
Ja, fast vergessen hätten wir 303 neu entdeckte Geoglyphen im Süden Perus. Die sogenannten Nazca-Geoglyphen zeigen unter anderem Menschen, Affen, Vögel, Wale, Spinnen und wurden vor etwa 2000 Jahren in den Boden gescharrt. Man denkt bis heute, dass sie rituellen Zwecken gedient haben sollen. Aha. Und mit Hilfe einer... Ja, eigentlich keiner künstlichen Intelligenz, ich will das Wort immer nicht immer sagen, weil es ist keine künstliche Intelligenz, mit Hilfe eines Algorithmus, den man darauf trainiert hat. Hier hast du ein Bild, wo ein Teil von einer der Runen, die wir schon kennen, drauf ist, also keine Runen, ne, von diesen Geoglyphen, schon drauf ist. Jetzt guck dir mal bitte Satellitenbilder an und sag uns, wo, in welchen Orten du denkst, dass man solche Sachen wiederfindet. Weil das Spannende ist jetzt, diese 303 neu entdeckten Geoglyphen, die sind relativ klein.
Also Geoglyphen noch einfach zum Erklären, sieht man nur aus der Luft.
Genau.
Weil es relativ große, also klein, ja, vergleichsweise.
Also Piktogrammdarstellung.
Ja, ne?
Also
aber sie sind eben so groß, dass du sie nicht siehst, wenn du auf dem Acker stehst.
Nö, absolut nicht.
Man kennt das manchmal, wenn man mit dem Flugzeug irgendwo landet, dass da so im Feld irgendwie so ein
Welcome to
Schalke 04 oder Welcome to Marbella oder sowas steht.
Ja.
Und diese Dinger sind aber ganz schön alt.
Genau,
2000 Jahre. Man fragt sich, wie die Menschen damals überhaupt so hoch aufgestiegen sind, um zu gucken, was sie da machen.
Diese neu entdeckten Geoglyphen sind halt nur so 5 Meter breit.
Aha.
Also die sind aus der Luft gar nicht so einfach zu sehen und sind ein paar ganz putzige neue Gesichter entdeckt worden.
Und was hat der Algorithmus? Hat der irgendwas gefunden? Parallelen?
Ja, genau. Und der hat quasi die Satellitenbilder untersucht, trainiert anhand der alten Geoglyphen und der Linien, die dort quasi markant für den Algorithmus waren, und hat dann dem Forscherteam immer wieder Ausschnitte aus diesen Satellitenbildern gezeigt und gesagt, naja, da könnte was sein.
Ja.
Also das sieht so ungefähr aus. Und dann sind die quasi mit Drohnen vor Ort dahin und haben sich das Gebiet angeguckt und Tatsache haben halt eben diese 303 neuen Geoglyphen gefunden.
Also so wie beim letzten Mal in der Sendung, wo eine Drohne eine neue Pflanze gefunden hat, weil der Mensch da nicht hinkommt, finden Drohnen jetzt oder Satelliten vielmehr neue Geoglyphen.
Ja.
Nicht schlecht. Würdest du 1200 Euro für ein T-Shirt ausgeben? Nein.
Nee.
Oder 11.000 Euro für eine Handtasche.
Oh, also 11.000, das ist eine Zahl, die meine Partnerin und ich sehr lustig finden, weil ich einmal eine sehr aufgelöste Katharina am anderen Ende hatte, die meinte, sie hätte jetzt 11.000 Euro Schulden. Insofern, bei den 11.000 Euro bin ich sofort mit dabei.
Ja.
Aber
die Frage stelle ich deswegen, weil die 1200, also die 1200 Euro, ruft Dior auf für ein T-Shirt und die 11.000
Euro. Oh, das ist ein Birkin, oder?
Euro
Birkenberg?
Ruft Dior auf für eine, Chanel für eine Handtasche.
Ah, okay, Chanel.
Und die Frage ist einfach, das hat sich ja total entkoppelt von seinem Wert.
Mhm. Ja, ja.
Du kannst, wenn du ein T-Shirt selbst aus Waschbären, Schamhaaren zusammenflichst, ist das immer noch keine 1200 Euro wert.
Da sind es auch echt nur die Arbeitsstunden.
Das heißt, du kaufst dir diese Dinger eigentlich nur, um dem Rest der Welt zu zeigen, ich kann es mir leisten.
Ich viel disposable income.
Also ich könnte genauso gut mit zwei Einkaufstaschen voller Goldbarren durch die Gegend laufen. Das ist ähnlich sinnlos.
Ja.
Ich finde diese Entkoppelung von Preis und Gegenstand einfach so bizarr.
Tja, ich habe diese ganze, was heißt diese ganze, das klingt jetzt echt nach alter weißer Mann. Auf den Film bin ich übrigens auch sehr gespannt, da möchte ich unbedingt reingehen. Vielleicht sollten wir da zusammen reingehen und da eine Folge drüber machen.
Echt?
Ohne dass ich da Werbung für machen will, aber ich will mir das Buch von Thomas Gottschalk kaufen und mit diesem Buch zusammen in diesen Film gehen.
Mit dem Buch unterm Arm.
Genau, und dann mal gucken irgendwie.
Also deine Mutter hat neulich Jan-Josef Liefers angequatscht, der Hauptdarsteller, und ihn zu uns in den Podcast eingeladen.
Ja, sehr gerne.
Vielleicht redest du mit ihm einfach mal über seinen Film.
Finde ich großartig.
Dann lasse ich euch allein. Ich werde da gerne, ich weiß nicht, ob ich da unbedingt dabei sein
muss. Na doch, klar.
Nein.
Und?
Was liegt an die Woche?
Was liegt an die Woche? Ich breche dieses Thema jetzt hier brüsk ab.
Ja. Also ja, ich bin viel reisetätig.
Ja, ich nicht so.
Ja.
Außer hin zur Arbeit und zurück zur Arbeit.
Wann ist das Laub vollständig abgefallen von den Bäumen?
Das ist dieses Jahr wirklich total verrückt, weil wir haben manche Eichen, die halten relativ lang ihr Laub. Und man weiß ja, der Hobbygärtner weiß natürlich auch, ne, Eichenlaub verrottet langsam und ist ein bisschen sauer und so weiter und so fort. Wir haben manche Eichen, die haben noch überhaupt nicht abgelaubt.
Also die sind noch vollständig
komplett grün
verblättert.
Also und da kann ich mir echt nicht erklären, weil die Temperaturen jetzt auch langsam stetig auf, naja, so niedrige Werte zugehen, dass den Pflanzen eigentlich der Saft ausgehen müsste.
Also
im sprichwörtlichen Sinne. Also
die müssten abwerfen.
Genau, also die Sonnenstunden werden immer weniger. Die ganze Stoffverteilung innerhalb der Pflanze, die sich ja vor allem durch Transpirationssog ernährt, kommt so zum Erliegen. Ist ja auch ganz natürlich für das Gartenjahr und im Gartenjahr. Echt verrückt.
Ich gehe davon aus, dass die Eichen warten, bis Friedrich Merz Kanzler ist und dann kollektiv alle ihr Laub abwerfen. Genau. Wir wünschen euch eine ganz wunderbare Woche und Mittwoch Frank Staus und danach, also nicht morgen Dienstag, sondern den Dienstag danach, jeden Dienstag Wahlspezial 61 Millionen. Hörst du das, Sohn?
Ja.
Schön.
Tschüss.
Podcast von Funke.